Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
In knapp 2 Monaten ist es wieder soweit. Da beginnt die 61. Kunstbiennale in Venedig und zeigt künstlerische Positionen aus aller Welt. Aber genau das sorgt jetzt für eine große Kontroverse. Zum ersten Mal seit 4 Jahren hat nämlich auch Russland angekündigt, wieder teilnehmen zu wollen. Der Präsident der Biennale, Pietrangelo Butafuoco, hat nichts dagegen. Er wünscht sich eine, Zitat, Diplomatie der Schönheit. Wo Kunst sei, gäbe es immerhin Dialog. Heftiger Widerspruch kommt nicht nur aus der Ukraine. Die EU-Kommission hat die Festivalleitung aufgefordert, die Entscheidung zu überdenken und andernfalls mit der Streichung von Zuschüssen gedroht. Auch die italienische Regierung geht auf Distanz zur Biennale. Über diesen Konflikt kann ich jetzt sprechen mit Elke Buhr. Sie ist Kunstkritikerin und Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Schönen guten Abend, Frau Buhr.
Guten Abend.
Frau Buhr, da stehen sich jetzt die Positionen diametral gegenüber. Wie argumentiert denn die Europäische Kommission, dass sie im Falle einer Teilnahme Russlands ihre Förderung einstellen will?
Naja, die argumentieren mit den Sanktionen gegen Russland. Das Interessante ist nur, wenn man dann genau nachfragt, was fördern die denn eigentlich? In Wirklichkeit fördern die etwas, was irgendwie zur Filmbiennale gehört und nicht zur Kunstbiennale. Also das heißt, ich glaube, das sind jetzt erstmal eher so Drohungen und ob das dann auch umgesetzt werden kann, ist total unklar.
Das heißt, dieser Wegfall wäre dann gar kein schwerer Schlag für die Biennale. Wie Sie auch schon gesagt haben, die einzelnen Pavillons werden ja sowieso von den jeweiligen Ländern finanziert, oder?
Ja, es ist ja sowieso die Frage, wer bestimmt denn überhaupt, wer teilnimmt und was da inhaltlich gemacht wird. Also die Biennale ist ja, was die Pavillons angeht, so organisiert, dass die Länder jeweils selber entscheiden, was da gezeigt wird. Und Russland hat ja auch die letzten 2 Male, nicht, als es nicht teilgenommen hat, das selber entschieden. Beziehungsweise beim ersten Mal war es so, als der Krieg ausbrach, haben die Künstler selber das boykottiert, die russischen Künstler. Beim zweiten Mal hat Russland freiwillig gesagt, okay, wir machen nicht mit, sondern vermieten unseren Pavillon an Bolivien. Und jetzt hat Russland halt wieder gesagt, wir machen mit. Und es ist gar nicht so klar, ob die Biennale überhaupt da einschreiten könnte. Also sie könnten natürlich sagen, okay, wir lassen die Russen gar nicht aufs Gelände. Aber was die konkret in ihrem Pavillon machen, der den Russen ja auch gehört, da haben sie eigentlich gar keinen Einfluss drauf.
Und es ist ja wohl auch nicht davon auszugehen, dass Russland in diesem Jahr die Teilnahme von sich aus dann doch noch wieder zurückzieht, wie das in den letzten Jahren, wie Sie schon gesagt haben, der Fall war. Das wird in diesem Jahr offensichtlich anders laufen. Weiß man denn schon etwas über die konkreten Pläne Russlands, über die Künstlerinnen und Künstler bzw. die Kuratoren, die diesen russischen Pavillon betreuen sollen?
Nein, das ist noch nicht bekannt gegeben worden, wer das dann machen soll. Es ist wohl eine relativ regierungsnahe Kuratorin und Organisatorin, die das macht, die aber auch schon früher eigentlich international gearbeitet hat. Also man weiß es nicht, aber man darf gespannt sein.
Und wie ist denn da die Stimmung insgesamt jetzt, abgesehen vielleicht von der Leitung der Biennale? Kann man denn diese Künstlerinnen und Künstler von dem russischen Regime, von der russischen Regierung wirklich trennen?
Das glaube ich nicht, vor allen Dingen, weil die ja auch auf diesem Wege ausgesucht worden. Also das sind ja dann auch Künstler, die sich in diesem Moment bereit erklären, für Russland einzustehen. Das heißt, das werden schon sowas wie Staatskünstler sein. Die Frage ist halt, was dann damit passiert. Also es ist so, dass schon zum Beispiel Pussy Riot angekündigt hat, dass sie Proteste auf dem Gelände machen werden und bestimmt werden auch andere protestieren. Das heißt, es wird dann auch eigentlich eine Debatte auf dem Gelände geben, was ich gar nicht so schlecht finde.
Und Vergleiche mit anderen Ländern sind natürlich immer schwierig, aber es befinden sich ja viele Länder im Krieg, auch im Augenblick. Was glauben Sie, wird diese Diskussion jetzt überschwappen auf Länder wie Israel, Iran, Saudi-Arabien, China oder vielleicht auch auf die USA, wenn es um die Teilnahme an der Biennale geht?
Also bezüglich Israel gab es die Debatte schon längst und da ist man auch gespannt, wie das ablaufen wird. Und es ist ja sowieso so, es gibt, das hat Butafuoco auch gesagt, es gibt ja unter 80 Ländern, die da vertreten sind, sind viele im Krieg, sind viele miteinander im Krieg. Und vielleicht ist die Biennale der Moment, wo man auch über andere Dinge reden wird. Aber natürlich, da die Kunst immer weiter politisiert wird, wird es wahrscheinlich an verschiedenen Gelegenheiten und auch gegen verschiedene nationale Präsentationen dort Proteste geben.
Wie ist denn die Biennale in früheren Jahrzehnten mit ähnlichen Kriegs- und Konfliktparteien, auch mit kriegerischen Aggressoren umgegangen? Konnten die immer ausstellen oder gab es da vielleicht Präzedenzfälle schon, dass man gesagt hat, dieses Land kann bei der Biennale nicht die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler zeigen?
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs war. Ich meine, der deutsche Pavillon ist ja Repräsentation für Nazi-Deutschland auch gewesen. Das heißt, die sind da natürlich hingegangen. Da war allerdings Italien auch faschistisch. Ich glaube, ein bisschen näher ist uns ja einfach die Ausgabe vor 2 Jahren, wo der israelische Pavillon gar nicht eröffnet hat. Das war allerdings eine Entscheidung der Künstlerin, die gesagt hat, sie würde erst ausstellen wollen, wenn der Krieg in Gaza beendet ist. Der wurde nicht beendet während der Laufzeit der Biennale, wie wir wissen. Das heißt, er blieb geschlossen. Trotzdem gab es noch weitere Proteste gegen Israel. Also bislang hat die Biennale eigentlich nicht wirklich gesagt, ihr dürft nicht mitmachen, sondern wenn, dann gab es eher Debatten, Demonstrationen auf dem Gelände. Da muss dann die Biennale natürlich gucken, dass sie für die Sicherheit sorgt. Aber sie lässt solche politischen Äußerungen dann auch erstmal bis zu einem gewissen Grade zu.
Wie beurteilen Sie denn von außen betrachtet diese Diskussion jetzt? Halten Sie das für gerechtfertigt, dass sich zum Beispiel die italienische Regierung da auch empört, dass die Biennale Russland zulassen will oder zulassen muss, so wie sie das selbst versteht?
Ich glaube, das ist so ein bisschen rituell. Also, dass die Politiker dann das Gefühl haben, weil es ja eben diese Sanktionen gibt, müssen sie jetzt sagen, wir wollen das nicht und wissen aber gleichzeitig, dass die Biennale es trotzdem machen wird und dass sie gar nicht da durchgreifen können. Also, ich glaube wirklich, dass da alle Seiten so ein bisschen sagen, was sie sagen müssen und dann wird es halt so ablaufen, wie es abläuft.
Sie haben es schon angesprochen, Pussy Riot hat Demonstrationen angekündigt. Mit welchen Reaktionen rechnen Sie denn insgesamt vor Ort während der Ausstellung, während der Biennale, wenn Russland tatsächlich seinen Pavillon für die eigenen Werke und die eigenen Künstlerinnen und Künstler nutzt?
Ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall Proteste geben wird. Ich meine, die Ukrainer sind ja auch vertreten. Mhm. Die haben auch ein Pavillon mit einer Künstlerin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Aktivisten natürlich, die sich wehren werden. Und solange das friedlich abläuft, ist das ja eigentlich auch so, wie man das haben möchte. Also es gibt eine Präsentation und dann gibt es eine Gegenrede. Und dadurch ist ja das Problem benannt.
Das heißt, Sie schauen wirklich schon im Grunde genommen mit so einer Art Vorfreude trotzdem auf die Biennale und sagen, ich bin gespannt, was da tatsächlich auch an vielleicht produktiven Diskussionen entstehen kann, während dieser Konflikt da ausgetragen wird.
Das ist ja nicht das Einzige, was dort passiert. Also ich meine, wie gesagt, auf der Biennale werden 80 Länder ausstellen und man kann damit rechnen, dass es in verschiedene Richtungen Demonstrationen und Debatten geben wird, auch während der Eröffnungstage. Und trotzdem gibt die Hauptausstellung, in der wahnsinnig viele spannende Künstlerinnen und Künstler zu sehen sein werden. Es gibt all die anderen Pavillons und ich glaube oder ich hoffe, dass die Biennale jetzt nicht komplett überschattet sein wird von diesen politischen Diskussionen, sondern dass man sich auch sehr darauf besinnt und sich darauf konzentrieren kann, was eigentlich die verschiedenen Länder wirklich zeigen. Es ist ja auch zum Beispiel eine große Diskussion um den amerikanischen Pavillon gegeben, wo man sich gefragt hat, wer möchte eigentlich jetzt dieses Land vertreten? Die haben dann irgendwann einen relativ langweiligen, abstrakten Bildhauer gefunden und man darf schon gespannt sein, wie das dann aussieht. Also ist es ja auch so, dass sich das oft selbst richtet. Also wenn Staaten versuchen, so über ganz autoritär so Staatskunst da zu zeigen, dann wendet sich einfach die Kunstöffentlichkeit relativ gelangweilt ab. Und das ist ja eigentlich auch die richtige Reaktion.
Elke Buhr, Kunstkritikerin und Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Die 61. Kunstbiennale in Venedig beginnt am 9. Mai. Wir werden hier in Fazit darüber berichten. Das Vertrauen der deutschen Kulturszene zum Kulturstaatsminister hat sich fast vollständig in nichts aufgelöst. Fast täglich werden neue Vorwürfe laut und neue Hintergründe kommen ans Licht. Deshalb geht auch bei uns in Fazit die Debatte weiter. Dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Buchläden durch den Verfassungsschutz überprüfen ließ, wirft ja schließlich die Frage auf, welche Kulturinstitutionen stehen denn nun eigentlich unter geheimdienstlicher Beobachtung? Die Süddeutsche Zeitung hat recherchiert und herausgefunden, dass auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CDU bei Ministerien und Bundesbehörden dafür geworben hat, es Weimar gleich zu tun und Institutionen, die öffentliche Fördermittel haben wollen, unter Beobachtung zu stellen. Und das Vorgehen nach dem sogenannten Haber-Verfahren sei auch keineswegs neu. Heißt das alles schon lange ein ganz normaler Vorgang? Mein Kollege Wladimir Balzer hat sich für uns Gedanken gemacht über das Berufsverständnis von Wolfram Weimer.
Viel wird nun darüber diskutiert, ob Kulturstaatsminister Weimer den Verfassungsschutz hätte einschalten sollen bei den 3 betroffenen linken Buchhandlungen oder besser nicht. Ob überhaupt das sogenannte Haber-Verfahren, mit dem Zuwendungsempfänger von Fördergeldern überprüft werden können, rechtmäßig ist. Eins ist sicher, es ist sehr umstritten. Das geht schon bei der Frage los, ob der Verfassungsschutz so leichtfertig seine Informationen an Ministerien weitergeben darf, wenn keine ernste Gefahr vorliegt. aus dem Haus von Weimar heißt es, man habe intensiv nachgefragt beim Verfassungsschutz, was das für Erkenntnisse zu den drei Buchhandlungen genau gewesen seien, sei aber an Grenzen gestoßen. Reicht das nun als Grundlage für eine so gravierende Entscheidung, eine Jury zu übergehen und Fördergelder zurückzuhalten? Das kann man für Wolfram Weimar nur hoffen. Vielleicht überrascht er uns ja noch irgendwann mit Informationen, die belegen, dass diese Buchhandlungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Danach sieht es nicht aus, aber möglich wäre es ja. Wir wissen jedenfalls inzwischen, seine Behörde ist bei weitem nicht die einzige, die dieses nachrichtendienstliche Verfahren angewendet hat. Andere Ministerien haben es viel häufiger getan. Von Weimar heißt es nun, es soll eine Ausnahme bleiben, auch wenn wir inzwischen wissen, dass es noch einen vierten Fall gegeben hat. Letztlich ist das aber alles nicht entscheidend, ob das Verfahren richtig oder falsch ist. Das werden nach den Klagen der Buchhändler vielleicht auch Gerichte entscheiden. Oder das hier federführende Bundesinnenministerium sucht doch noch nach einer besseren Grundlage, um wirkliche Verfassungsfeinde zu finden. Viel entscheidender ist der Umgang des Kulturstaatsministers Wolfram Weimar mit der Kulturbranche. Es ist eben nun mal ein besonderer Zuständigkeitsbereich. Es ist keine Branche wie jede andere. Die Kultur ist der am wenigsten steuerbare Bereich für die Politik. Bei der Kultur funktioniert nicht, was womöglich woanders geht. Hier investieren, woanders streichen, vielleicht noch an der Steuerschraube drehen und ein paar Förderprogramme aufsetzen und schon kommen die gewollten politischen Erfolge heraus. Schon läuft der Laden, wie man es sich wünscht. Nein, die Kultur ist nicht die Stahlindustrie oder ein Automobilhersteller. Konkrete Förderprogramme bringen hier nicht nachzählbare Ergebnisse. Politische Maßnahmen führen nicht zu handfesten Erfolgen, die man in Tabellen ausdrücken kann. So läuft das nicht in der Kultur. Und genau das ist das Problem, wenn es um das Politikverständnis des Seiteneinsteigers und Unternehmers Wolfram Weimar geht. Ihm scheint der politische Instinkt für die Kulturwelt zu fehlen. Jedenfalls bisher. Vielleicht kommt das ja noch angesichts der harten Lernphase, die er gerade durchmacht. Weimar muss endlich verstehen, mit wem er es zu tun hat. Nämlich mit der radikalsten Branche in Deutschland. Hier werden Diskurse ans Limit geführt. Hier wird ästhetisch experimentiert. Hier werden politische und gesellschaftliche Modelle durchgespielt, die nicht jedem gefallen, auch nicht gefallen müssen. Hier werden politische Strukturen infrage gestellt und über Realitäten hinausgedacht. Und vor allem, hier wird provoziert. Hier wird gespielt. Genau dafür muss der Freiraum da sein. Eingriffe durch Behörden sind bei der Kultur auf ein Minimum zu beschränken. Und auch nur dann gerechtfertigt, wenn entweder Straftaten vorliegen, Fördermittel missbräuchlich eingesetzt werden oder aber tatsächlich an der Abschaffung der Regeln des Grundgesetzes gearbeitet wird. Wenn der Verfassungsschutz da mehr weiß und auf Gefahren hinweist, dann macht er seinen Job. Wenn aber der zuständige Kulturstaatsminister auf dünner Grundlage, etwa durch provokante Sprüche auf Fassaden von Buchläden oder durch politische Grenzgänge in Internetforen, Institutionen Geld entzieht, dann hat er seinen Job missverstanden.
Wladimir Balzer kommentiert das Kulturverständnis von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Gerade mal 30 Jahre alt ist Oscar Murillo, hat in der Kunstszene aber schon für reichlich Furore gesorgt. Etwa mit einem Projekt, an dem Schülerinnen und Schüler in über 20 Ländern beteiligt waren. Und schon 2019 gewann Murillo den weltweit bedeutendsten Preis für Gegenwartskunst, den Turner Prize. Und er überzeugte die Jury davon, ihn gerecht unter allen vier Nominierten aufzuteilen. Das war nun wirklich ein Novum. Kunst nicht als Wettbewerb, sondern als verbindendes Gemeinschaftserlebnis. Genau darum scheint es auch ab morgen im Kunsthaus Minsk in Potsdam zu gehen. Da gibt's eine große Oscar Murillo Ausstellung und in die soll man offenbar mit Haut und Haar hineinschlüpfen. Sie heißt nämlich Kollektive Osmose. Wie das vonstatten geht, weiß unser Kunstkritiker Carsten Probst. Der war für uns heute nämlich schon vor Ort. Herr Probst, schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Erstmal also die Frage, was ist denn nun diese kollektive Osmose, die einen da in Potsdam erwartet?
Ja, also der Begriff Osmose, den kennt man natürlich unter Umständen noch aus dem Biologieunterricht in der Schule, wenn Zellen also durch so eine halbdurchlässige Schicht Wasser aufnehmen, ne, dabei dann so bestimmte Inhaltsstoffe des Wassers draußen lassen, aber das Wasser dringt dann eben so ganz langsam durch diese Schicht ein und Oscar Murillo überträgt das nun auf die Verständigung unter Menschen allgemein, die oft, wie er sagt, eben nicht direkt funktioniert, sondern indirekt durch Zeichen, durch Spuren, die erst langsam so durch die Schichten des Bewusstseins dringen. Und eigentlich ist das ja auch ein sehr, sehr schönes poetisches Bild. Mhm. Und Oscar Murillo selbst erklärt das anhand seiner eigenen Erinnerungen so.
I come from the southwest of Colombia, small town, La Paila, which is nestled among sugarcane plantations, surrounded by beautiful mountains and ponds.
Also, er sagt, ich komme aus dem Südwesten von Kolumbien, aus einer kleinen Stadt namens La Paila, umgeben von Zuckerrohrplantagen, wunderschönen Bergen und Teichen. Und ich erinnere mich, wie ich da mal mit dem Fahrrad unterwegs war als junger Mann und Bilder von den Wasserlilien verschickt habe, die ich also so gezeichnet habe. Und später dann, als ich am Royal College in London studiert habe, da habe ich auch auf Gemälden von mir solche Lilien gekritzelt oder so hingemalt. Aber dabei ging es mir erkennbar weniger um das Malen als darum, mich irgendwie mitzuteilen. Und die Idee hinter dem Wort Osmose ist für mich, sagt er, dass etwas ganz langsam und ganz still eben in das Bewusstsein einsickert. Ja, und das ist etwas, was ich letztlich so für ein allgemeines Modell bei ihm wohl verstehe, dass alle Menschen das eben so machen, egal auf welchen Wegen sie da eben kommunizieren. Das muss nicht mit Kunst sein, aber Murillo selber will mit seiner Art Kunst zu machen, die Menschen dazu anregen, in so einem ganz weit gestreuten Austausch interkulturell sozusagen miteinander zu kommunizieren. Deshalb hat er auch schon diverse internationale Projekte organisiert, zum Beispiel mit Schulen in mehr als 20 Ländern, bei denen die Tische und Bänke mit Leinwand überzogen werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen da ihre Spuren hinterlassen, Kritzeleien, Alltagsspuren, Worte, Sätze. Also ein unablässiges Sammeln, kann man sagen, von Zeichen, die sich dann mehr oder weniger im Bewusstsein sammeln sollen.
Und ist das jetzt in Potsdam ähnlich? Was ist denn in der Ausstellung genau zu sehen? Jetzt Arbeiten von Oscar Murillo und Bilder, die das Publikum auch beisteuert, wird da wirklich sozusagen zur Interaktion aufgerufen?
Ja, das Publikum kommt in diesem Fall ein bisschen später ins Spiel, am 25. April. Ab dann wird es also in Potsdam eingeladen, auf der Terrasse des Kunsthauses Minsk unter freiem Himmel eigene Malereien zu schaffen. Interessant ist erstmal, dass auch die Bilder von Murillo natürlich selber zu sehen sind. Das sind meist abstrakte, ich würde sagen, gestische, farbige Malereien, die oft so mit persönlichen Erinnerungsnotaten verbunden sind. Auch Schrift spielt da eine Rolle. Dann aber sind eben auch aus diesen solchen Projekten, wie ich sie eben nannte, so mit Schülerinnen und Schülern oder anderem Publikum von verschiedenen Ausstellungen, eben auch Leinwände ausgestellt, zusammengerollt auf großen Regalen, die sich durch die Ausstellungsräume ziehen. Und das Interessante daran ist, dass Besucher bei Projekten in aller Welt eben diese Leinwände bemalt haben. Die können an anderen Ausstellungsorten dann wieder von Besucherinnen weitergemalt werden. Und dann gibt es noch als dritte Ebene einige Gemälde von Claude Monet aus der Sammlung von Hasso Plattner. Das Minsk ist ja wie das Museum Barberini in Potsdam eine private Stiftung des Milliardärs Hasso Plattner. Und aus dem Museum Barberini hat man einige dieser immens teuren Monets nun rübergebracht in diese Ausstellung. Da hängen sie nun.
Also die hängen da, ich nehme an, die berühmten Seerosen oder die impressionistischen Sonnenuntergänge. Aber werden die jetzt irgendwie kommentiert von der Kunst von Oscar Murillo?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen nach der Funktion gefragt. Am Anfang wirkt es nämlich ein bisschen so, als wollten eigentlich diese beiden Institutionen von Herrn Plattner, das Minsk und das Barberini, hier so ein bisschen Werbung für sich selber machen. Aber Oscar Murillo fand das für sich und die Auseinandersetzung, wie er dann erklärt hat, mit Monet auch sehr wertvoll. Also für diese Ausstellung jedenfalls und die Einbeziehung des Publikums. Denn er sagt, und jetzt wird es wirklich verstiegen, Monet ist für ihn so eine Art Urtyp, Archetyp des modernen Künstlers, sozusagen Teil der kollektiven Erinnerung. Und vielleicht hat er ja selber, als er seine Wasserlilien gezeichnet hat früher und verschickt hat und gemalt hat, vielleicht hat er da auch schon irgendwie unterbewusst auf Monet reagiert, meint er. Und vielleicht kann er sich mit dem Publikum über so eine interkulturell geteilte, unterbewusste Schönheitserinnerung verbinden. Das klingt natürlich fast schon so ein bisschen wie so eine ästhetische Chaostheorie. Er nennt das auch so Social Mapping, so ein Bilderatlas des Unterbewussten, der immer und überall aktiviert werden kann. Also klingt relativ ambitioniert.
Ja, und die Frage ist ja, ob das funktioniert, also auch ob das Publikum entsprechend auch auf diese Kunst reagiert. Es scheint ja wirklich darum zu gehen, das Publikum auf eine besonders sinnliche Weise zu gewinnen und zu so einer Gemeinschaft auch zu führen. Geht das Konzept denn für Sie auf, so wie Sie jetzt die Ausstellung gesehen haben?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also als Konzept klingt das für mich natürlich tatsächlich auch so, wie Sie es sagen. Ne? Eigentlich sehr, sehr schön, sehr poetisch, ein bisschen idealistisch vielleicht auch, mit dieser Verbindung zwischen Menschen in aller Welt, die dann Malereien fortsetzen und so weiter. Einerseits finde ich das sehr schön, weil es eben auch diese Debatten um kulturelle Zugehörigkeit natürlich ungemein entkrampfen kann. Ne? Das finde ich eigentlich wunderbar, das Dialogische. Aber ich bin mir dann auch nicht so ganz sicher, ob das nicht vor allem bei Publika wirkt, wo so kulturelle Zugehörigkeit, individuelle Geschichte lange unterdrückt wurde, sagen wir mal kolonial auch gefährdet war oder ausgelöscht. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man das so in Deutschland ohne weiteres auf Potsdam, auf Monet übertragen kann, weil hier gibt es ja eine sehr ausgiebige Museumspädagogik. Mitmachprojekte gibt es in Museen seit Jahr und Tag. Also ich warte mal ab, ob das hier tatsächlich nicht letztlich auf triviale Museumspädagogik hinausläuft.
Carsten Probst, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und wenn Sie an der kollektiven Osmose teilnehmen wollen, die Oscar Murillo Ausstellung ist im Minsk in Potsdam ab morgen und noch bis zum 9. August zu erleben. Die Schriftstellerin und Dramatikerin Maria Lazar ist zu Lebzeiten nicht zu großem Ruhm gelangt. Sie musste vor den Nazis aus Österreich fliehen und ist 1948 mit 55 Jahren gestorben. Aber ihr bissiges zeitkritisches Werk wird derzeit systematisch wiederentdeckt. Nicht zuletzt im Theater. Die Bearbeitung ihres Romans Die Eingeborenen von Maria Blut war in der Burgtheaterinszenierung von Lucia Bieler vor 3 Jahren zum Theatertreffen eingeladen. Und heute Abend wurde wieder ein Text von Maria Lazar für die Bühne bearbeitet am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Eine Novelle mit dem Titel 2 Soldaten. Unsere Theaterkritikerin Shirin Sochi-Travalla war für uns dabei. Schönen guten Abend, Frau Sochi-Travalla.
Schönen guten Abend.
Schauen wir doch gleich mal auf diese literarische Vorlage. 2 Soldaten. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Novelle entstanden, wurde aber erst vor 2 Jahren veröffentlicht. Was ist das für eine Geschichte und was hat es mit diesen 2 Soldaten auf sich?
Bei diesen 2 Soldaten handelt es sich um Hans Schmidt und John Smith, also einen deutschen SS-Mann und einen britischen Kampfpiloten. Und diese beiden liegen verwundet irgendwo im Wüstensand während des Zweiten Weltkriegs und sind sich ganz nah, aber doch fern. Und sie funktionieren eigentlich wie so Spiegelfiguren, was schon an diesen Namen Schmidt und Smith deutlich wird. Und der eine hat keine Arme und der andere hat keine Beine. Und sie hören den jeweils anderen sprechen, sie reflektieren ihr Leben. Sie erinnern sich, was passiert ist. Sie denken beide an ihre Mutter. Und oft ist es auch wie im Delirium, also im Text, der so ein bisschen auf der Kippe zwischen Leben und Tod balanciert.
Und wie dramatisiert die Regisseurin Julia Gudi denn diesen Text? Wie macht sie ihn theatertauglich? Es klingt ja für mich jetzt schon fast nach einem zum Teil realistischen Drama, aber auch nach so einer Beckett-Endspielsituation.
Ja, daran muss man wirklich in der Tat denken. Aber weil Sie jetzt die Novelle erwähnt haben, also es firmiert als Novelle, aber eigentlich hat die Autorin Maria Lazar überhaupt keine Gattungsbezeichnung verwendet für diesen Text. Und das, glaube ich, mit gutem Grund. Es ist ein Dialog, der aber aus 2 inneren Monologen besteht. Also das hat natürlich durchaus dramatisches Potenzial und ist von daher auch bühnentauglich, aber es hat was sehr Schematisches, weil die wirklich immer abwechselnd zu Wort kommen. Und die Regisseurin Julia Gudi umgeht das quasi, indem sie ganz viel szenisch auflöst. Also zum Beispiel diese Erinnerungen, wenn die sich an die Mutter oder ihre Freundinnen erinnern, schlüpfen halt eine der beiden Schauspielerin schlüpft dann jeweils in diese Rollen. Also es gibt ganz viele szenische Aktionen, für die es in dem Text eigentlich keine wirkliche Entsprechung außer in Sprache gibt.
In Wiesbaden werden die beiden Soldaten von Frauen gespielt, das haben Sie ja gerade schon gesagt. Wird dadurch noch eine zusätzliche Bedeutungsebene eingezogen?
Ich würde sagen, es entsteht auf jeden Fall eine ganz andere Spannung. Also es geht ganz viel um Männlichkeitsbilder. Es gibt eine so wie so eine choreografische Nummer, wo die beiden Frauen alles machen, was normalerweise nur Männer machen. So, dann wird so angedeutet, wie die im Stehen pinkeln oder wie es so eine Art von urologischer Untersuchung gibt. Das ist aber nur so vage, dass die sich gegenseitig in die Hose fassen und dann husten Und das erzeugt natürlich einen anderen Reiz, wenn das zwei Frauen machen. Es ist aber auch wichtig in dem Fall, dass es Frauen sind, weil die ganze Inszenierung von ganz viel Musik eingerahmt wird. Also der Abend beginnt auch mit so einer Popnummer und er endet mit einer. Und die werden immer von Frauen gesungen. Und das sind so eher elegische Songs, in denen es auch um Männlichkeitsbilder geht, aber auch um den Tod und um Liebe. Und die beiden Schauspielerinnen, die das in Wiesbaden spielen, Laura Talenti und Tabea Busa, sind wirklich auch hervorragende Sängerinnen. Also von daher ergibt das an diesem Abend schon Sinn. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine weitere Bedeutungsebene hinzufügt. Ich könnte mir das Spiel auch von zwei Männern vorstellen, in genau der Inszenierung.
Aber hören wir mal, wie das klingt bei diesen beiden Schauspielerinnen.
Herr Hauptmann, wir danken Ihnen unsere Ausbildung, wissen, wie wir uns zu verhalten haben, in treuerster Pflichterfüllung. Wir danken Ihnen unsere Ausbildung, wissen, wie wir uns zu verhalten haben, in treuerster Pflichterfüllung. Aber was man so macht, wenn man im Sand verdurstet und verreckt und einer rührt sich nebenan, man ahnt nicht, wer es ist, man möchte sprechen können, rufen, um Hilfe bitten, fragen. Herr Hauptmann, davon haben Sie uns nichts gesagt. Sollten Sie diese Instruktion vergessen haben? Herr Hauptmann?
Ja, also man hört, es ist dann schon eine Mischung aus zackigem Militärton und großer Verzweiflung. Die Regisseurin hat ja im Vorfeld gesagt, die Inszenierung frage nicht nur nach dem Krieg von damals, sondern auch nach dem von heute. Welche konkreten Aktualisierungen finden denn da statt?
Das Wort Aktualisierung wäre, glaube ich, zu weit gegriffen, aber man kann schon sagen, dass sie es aus dem historischen Kontext löst. Also in dem Text von Maria Lazar fällt zum Beispiel ganz oft das N-Wort. Naja, das ist heute aus gutem Grund gestrichen. Es gibt antisemitische Beschimpfungen. Es gibt aber auch, wenn dieser Hans, dieser SS-Mann spricht, sagt er ganz oft Heil Hitler und es ist vom Führer die Rede. Also es ist, ja, wie gesagt, der historische Kontext ist ganz klar. Und das ist aber alles an diesem Abend gestrichen. Man denkt beim Lesen des Textes von Maria Lazar ohnehin, wenn man ihn heute liest, an heutige Kriege. Also von daher hätte die Regisseurin das gar nicht aus diesem Kontext lösen müssen, meiner Meinung nach, weil jeder, der im Publikum sitzt, hat ja die Bilder aus der Tagesschau, aus dem Ukraine-Krieg oder aus dem Gaza-Krieg oder jetzt aus Iran ohnehin im Kopf. Und in der Inszenierung führt es eigentlich dazu, dass der Krieg als Krieg ein bisschen vage bleibt. Also das ist viel verstörender und drastischer in dem Text von Maria Lazar als jetzt in der Inszenierung. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Regisseurin, die ja noch am Anfang ihrer Karriere steht, dass ihr ein kleiner, sehr druckvoller Abend gelingt. Also das Ganze dauert gerade eine Stunde und ist auch nur auf einer sehr kleinen Studiobühne.
Aber es hat sie dann offensichtlich trotzdem bewegt, was sie da in dieser sehr kurzen Spielzeit erlebt haben.
Das auf jeden Fall, aber es geschieht was ganz Unterschiedliches. Beim Lesen des Textes erfahre ich viel mehr über diese wirklich Zurichtung, diese ideologische Zurichtung der Soldaten. Und das passiert an dem Abend nicht in dieser Drastik und in dieser Dringlichkeit wie bei Maria Lazar.
Shirin Sochitrawala, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die nächste Aufführung der zwei Soldaten ist dann erst am 1. April im Hessischen Staatstheater Wiesbaden zu erleben. Und wir bleiben noch im Theater. In dieser Woche wurde nämlich bekannt, wer in diesem Jahr den Theaterpreis Berlin verliehen bekommt. Es ist das libanesische Duo Lina Majdalani und Rabia Mouret. Seit vielen Jahren prägen sie die Theaterszene mit ihren politisch-poetischen Stücken. Und morgen sind sie zu Gast in unserem Theatermagazin Rang 1. Da spricht Lina Majdalani über ihr aktuelles Stück Four Walls and a Roof und darüber, wie aktuell Bertolt Brechts Erfahrungen vor der Kommission für unamerikanische Umtriebe waren oder immer noch sind. Darum geht's nämlich in dem Stück und wir hören mal rein.
Yes, we are afraid that this kind of question and this kind of trials could happen again, but they are happening again.
Ja, wir haben Angst, dass diese Art von politischen Verhören und Prozessen, die wir im Stück behandeln, auch heute wieder stattfinden könnten. Und das ist ja längst der Fall. Wenn man zum Beispiel ein Visum für die USA beantragt, wird man gefragt, sind Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Manchmal herrscht auch einfach kein Konsens mehr darüber, was terroristisch ist und was nicht, was akzeptabel ist und was nicht. Kürzlich mussten in den USA Universitätsrektoren vor dem Kongress aussagen. Sie haben versucht, ihre Standpunkte zu erklären, aber diese abwägenden Erklärungen waren gar nicht erwünscht. Es hieß immer wieder nur, ja oder nein, ja oder nein. Die Geschichte wiederholt sich also. Auch in Deutschland haben Künstler, Journalisten und Intellektuelle ähnliche Probleme. Gut, sie stehen nicht vor Gericht, aber bestimmte Meinungen gelten als absolut inakzeptabel. Das kommt von der Vorstellung, dass es ein Richtig und ein Falsch gibt, ohne jede Differenzierung. Leider wird diese Tendenz mit dem Erstarken des rechten und rechtsextremen Spektrums weiter zunehmen. Ich sehe aber vor allem ein Problem. Die gemäßigte Rechte, die Liberalen und die gemäßigte Linke verhalten sich oft wie die Rechten, in der Hoffnung, mehr Zuspruch zu bekommen. Wir wissen aus eigener Erfahrung im Libanon und arabischen Ländern, wenn man den Diskurs des politischen Gegners übernimmt, um Leute anzulocken, funktioniert das nicht. Die Leute wenden sich dann erst recht dem Original zu. Man muss klar in seiner Position sein und diese auch erklären. Sonst hat man schon verloren. Und die Rechten nutzen das für sich.
Ja, mehr von Lina Mashtalani und Rabia Mouret hören Sie dann morgen ab 14.05 Uhr in unserem Theatermagazin Rang 1 hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Wismut war ein Bergbaukonzern, der in Sachsen und Thüringen von 1995 bis 1990 Uran abgebaut hat, zur Aufrüstung der Sowjetunion. Zugleich hat die sowjetisch-deutsche Wismut Aktiengesellschaft zeitgenössische Kunst in Auftrag gegeben und erworben und damit eine der größten DDR-Kunstsammlungen überhaupt angelegt. 4.500 Werke von 450 Künstlerinnen und Künstlern. Nun wird darüber verhandelt, wo diese Sammlung in Zukunft beheimatet und wenigstens in Teilen gezeigt werden soll. Zur Wahl steht unter anderem die Stadt Gera. Heute Abend wurde dort öffentlich mit den Vertretern der Wismut und der Kommunalpolitik darüber diskutiert. Mein Kollege Henry Bernhard war ebenfalls dabei für uns. Schönen guten Abend, Herr Bernhard.
Guten Abend.
Wenn jetzt also über diese Wismut-Kunstausstellung, Kunstsammlung debattiert wird, sollten wir vielleicht erstmal klären, was ist das eigentlich für eine Kunst, die von diesem Bergbaukonzern in Auftrag gegeben wurde?
Das ist eine eigene Kunstsammlung. Das sind über 4000 Werke von über 400 Künstlern. Das sind Auftragswerke dabei, aber auch Ankäufe. Das sind 35 Jahre Kunstgeschichte. Also die erste Arbeit ist von 1955. Da ist sicher viel Propaganda dabei, aber eben auch Auseinandersetzung mit Auswirkungen der Produktion auf Mensch, auf Umwelt. Und das ist eben das ganz Besondere. Ein großer Teil dieser Werke zeigt eben den Menschen in der Arbeit. Mhm. Mit diesem Schwerpunkt auf der Darstellung von Arbeit, von Bergbau und Arbeitswelten hat die Sammlung auch ein internationales Alleinstellungsmerkmal. Das zeigt ja Kunst sonst sehr selten, obwohl uns Arbeit ja uns täglich beschäftigt und prägt. Und diese Kunstsammlung ist eben vollständig erhalten, es ist wirklich ein Schatz und heute ging es darum, wie man mit dem Schatz unter anderem in Gera umgehen könnte. Dort leben sehr viele der ehemaligen Arbeiter der Wismut und da ist eben auch die Frage, wo soll man die Kunst lagern, wo sollte sie gezeigt werden, wie sollte man sie gezeigt werden und wie verhält sich auch die Wismut-Stiftung dazu, die die Sammlung besitzt.
Ja, wer hat denn heute in Gera jetzt konkret zu dieser Veranstaltung eingeladen? Was stand denn da wirklich auf der Tagesordnung?
Es war die Initiative Zukunft Gera, das sind Bürger Geras, die eingeladen haben, also nicht die Stadt, nichts Offizielles. Das sind teils ehemalige Wismut-Bergleute und die sehen heute, die Kinder von heute wissen nichts mehr mit diesem Begriff Wismut anzufangen. Dabei hat dieser Bergbau ja die Region extrem geprägt, hat das Leben der Menschen bestimmt, ihre Identität. Es gab damals die Losung, ich bin Bergmann, wer ist mehr? Und das haben die Menschen auch verinnerlicht damals. 1990 war dann alles plötzlich vorbei, da gab es nur noch Stilllegung, aus Stolz wurde eine Belastung. Und Gera hat einen enormen Bedeutungsverlust erlitten. Und die Leute sagen nun, wir müssen den folgenden Generationen die Geschichte erzählen. Nicht als Heldengeschichte, aber als Sozialgeschichte, als Geschichte der Region und der Menschen dort. Und das eben mit Hilfe der Kunst, mit diesen 4200 Stücken. Und das sind eben nicht nur Bilder und Fotos und so weiter, sondern auch Film, Betriebsfahren, Brigadetagebücher. Und darauf wies dann auch Thilo Wetzel hin, der ist in dieser Initiative Zukunft Gera. Und der hat 15 Jahre bis 1989 unter Tage für die Wismut gearbeitet.
Ich weiß, dass Kinder und Enkel Fragen stellen werden, hoffentlich Fragen stellen werden, die beantwortet werden müssen. Und vielleicht ist Kunst eine der Möglichkeiten, darüber zu diskutieren. Und wissen Sie, ich bin Bergmann, ich bin überzeugter Bergmann. So, und das erste Mal, als ich erlebt habe, was Kunst bewirken kann, war, als ich Rummelplatz gelesen habe und die Beschreibung des Bergmanns, wie er unter Tage arbeitet, gelesen habe. Das kann Kunst. Und das wollen wir für uns alle nutzbar machen.
Ja, Thilo Wetzel bezieht sich hier auf den Roman Rummelplatz von Werner Bräunig aus den 60er Jahren, der erst posthum im Jahr 2007 veröffentlicht werden durfte, eben weil er die Ereignisse mit ungeschönten Realismus gezeigt hat. Und da sieht man aber auch, wie dieser ehemalige Bergmann Thilo Wetzel sein Vertrauen in die Kunst hat, dass die Kunst eben darstellen kann, wie sie gelebt haben, wie sie gearbeitet haben.
Also Menschen, die sich wirklich für die Kunst einsetzen, weil ihnen das selber ganz viel bedeutet. Nun hat die Wismut 1990 aufgehört, Uran zu produzieren, wie Sie ja schon gesagt haben, vermutlich auch aufgehört, Kunst in Auftrag zu geben. Warum nimmt denn ausgerechnet jetzt, so viele Jahre später, die Diskussion um diese Kunstsammlung gerade so viel Fahrt auf?
Na, da gibt es verschiedene Gründe. Also einerseits Paul Kaiser, er ist Kunsthistoriker in Dresden mit dem Schwerpunkt DDR-Kunst, sollte heute Abend eigentlich da sein, musste leider absagen. Der sagt, das kommt durch die Verdammnis der Ostkunst durch den Westen. Georg Baselitz zum Beispiel, der große Maler, hat in den 90er Jahren den in der DDR lebenden Künstlern pauschal vorgeworfen, sie seien Satrapen der Macht gewesen und hätten die Fantasie verraten und sie seien eigentlich gar keine richtigen Künstler, eigentlich gab es gar keine Kunst in der DDR. Das, so Paul Kaiser, präge den Blick bis heute. Die Begründung stimmt sicher in Teilen, aber meine Interpretation dazu ist auch noch, die Leute hatten auch viele Jahre lang genug von dieser Propaganda, die auch von allen Seiten wie so durch ein Megafon auf einen einschalte, eben auch mit riesigen Wandbildern, mit Losungen, mit Lenin-Denkmälern. Ich glaube, die Werke brauchten auch erstmal sowas wie eine Quarantäne. Die Leute mussten sich davon erholen und in den letzten Jahren schaut man differenzierter darauf, unaufgeregter. Ich erinnere nur einfach mal an die große Willy-Sitte-Show in Halle vor 4 Jahren. Früher hat man gesagt, besser vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt. Heute kann man das anschauen, kann man das einordnen, kann man das verstehen lernen. Letztens eine große Bernhard-Eisig-Ausstellung im Anger-Museum in Erfurt, da... Und auch Wismut-Kunstsammlungen in den letzten Jahren wurden auch teilweise Werke davon gezeigt. Die sind überrannt worden in Zwickau und in Gera. Das ist keine Nostalgie, sondern die Frage danach, wo kommen wir her, was hat mich geprägt? Und jetzt ist, glaube ich, die Zeit reif dafür. Und auch die Wismut-Leute wollen das eben sehen.
Und hat denn die Veranstaltung heute in Gera ein konkretes Ergebnis erzielt, wie es jetzt weitergeht?
Jein, würde ich sagen. Also es war ein Bekenntnis der Anwesenden, dass man was machen will. Der Förderkreis Initiative Zukunft Gera will loslegen. Es waren über 100 Leute da, also wirklich großes Interesse. Der Wismut-Geschäftsführer Michael Paul hat gesagt, ein klares Bekenntnis zur Kooperation, die Hand ist ausgestreckt, aber wir brauchen auch Randbedingungen auf Deutsch. Das heißt, wir brauchen Geld natürlich. Der Stadtrat von Gera hat Bereitschaft signalisiert, der Oberbürgermeister auch, hat aber auch zu bedenken gegeben, dass das alles Geld kostet. Auch das Land hat seine Solidarität erklärt, hat aber auch gesagt, es war erstmal ein Anfang und für mich war es sehr berührend. Ich war vor 12, 13 Jahren in genau diesem Rathaussaal in Gera. Die Stadt war damals praktisch pleite unter Zwangsverwaltung. Die Museen haben dann 2 Schließtage statt einen eingeführt. Man hat überlegt, Museen zu schließen und heute redet man über Sanierung von Museen, über einen Neubau von einem Museum. Man möchte Gäste anziehen und ein Staatssekretär aus Erfurt, Tobias Knoblich, sprach sogar von einer Auferstehung Geras. Also es war nicht gleich Ostersonntag heute, aber für den Freitag, den 13. gar nicht übel. Ja.
Positive Aussichten für die Zukunft. Henry Bernhard war für uns in Gera bei der Diskussion darüber, wie es mit der Wismut-Kunstsammlung weitergehen soll. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Bernhard.
Gern.
Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Arno Orzesek hat sie für uns aufgeschlagen und auch guten Wein darin gefunden.
Billig geht die Welt zugrunde, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Gourmet Jakob Strobel-Isserra, innig vertraut mit den teuersten Restaurants, Speisen und Getränken, beleuchtet die Krise im deutschen Weinbau, von der offenbar diejenigen Winzer am wenigsten betroffen sind, die entschieden auf Qualität setzen. Darunter Philipp Kuhn, den Strobel-Isserra zu den Superstars unter Deutschlands Spitzenwinzern zählt und in der FAZ erklären lässt, die Menschen trinken heute weniger, dafür besseren Wein und sie wissen, was sie an ihm haben. Wer aber den Wein als Zellgift verteufelt, wie die Weltgesundheitsorganisation, hat nur den Körper, nicht den Geist im Blick. Mir jedenfalls geht es gut, wenn ich guten Wein trinke. Dazu Strobel-Isserra, mit einer solch gesunden Lebenshaltung bewältigt man jede Krise. Ein freundlicher Gedanke. Alle süffeln fleißig große Gewächse von Philipp Kuhn und, schwuppdiwupp, die Krise hebt sich davon. Das tut sie de facto natürlich nicht, auch nicht bei 2,7 Promille, was Nils Minkmar bestimmt bestätigen würde. In der Süddeutschen Zeitung betont Minkmar, in einer durch maximale Umwälzungen geprägten Lage glänzen unsere Institutionen durch die Liebe zu minimalen Maßnahmen und eine verzweifelte Nostalgie nach bereits geführten Debatten. Politische Signale wie die autofreien Sonntage in den 70er Jahren oder die Einführung des Euro scheinen mit dem deutschen Nervenkostüm dieser Tage völlig unvereinbar zu sein. Die Bundesrepublik wirkt heute wie ein Land, das sich vor der Gegenwart fürchtet, behauptet der SZ-Autor Nils Minkma. Entfernt passend dazu fragt die FAZ den Historiker Christopher Clark, der in seinem Werk Die Schlafwandler die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs untersucht hat: Schlafwandeln wir gerade angesichts der Lage im Mittleren Osten, in der Ukraine und auch mit Blick auf Taiwan in den nächsten Weltkrieg? Einen Weltkrieg im Sinne, wie wir das aus dem Zweiten und Ersten Weltkrieg kennen, sehe ich im Moment nicht auf uns zukommen, erklärt Clark. Auch nicht mit Blick auf die Ukraine. Sollte aber ein NATO-Staat angegriffen werden, würde sich eine andere Situation ergeben. Bisher hat Putin das nicht gewagt. Er hat provoziert, aber durch hybride Maßnahmen, die den NATO-Bündnisfall unter Artikel 5 nicht auslösen. Indessen gibt es Bedrohungen, die unterhalb der Gefahr eines Weltkriegs liegen und doch praktisch die ganze Welt betreffen. Und dazu zählt die Ausbeutung der menschlichen Aufmerksamkeit mittels digitaler Geräte. Die deutsche Schriftstellerin und Filmemacherin Alyssa Loh, die in New York lebt, hat das Buch Attensity, a Manifesto of the Attention Liberation Movement verfasst, also ein Manifest der Bewegung zur Befreiung der Aufmerksamkeit. Die Tageszeitung möchte von Loh wissen, könnten sich nicht alle einfach so vornehmen, weniger am Handy zu sein? Das wird nicht genügen, entgegnet Loh. Zwischen uns Menschen und der Tech-Branche gibt es eine immense Asymmetrie. Viele beginnen erst jetzt, über die Rolle der Aufmerksamkeit in unserem Leben nachzudenken. Die wirtschaftliche Ausbeutung der Aufmerksamkeit wurzelt hingegen in über einem Jahrhundert militärischer und laborbasierter Forschung. Mit der Erfindung des iPhones hat sie sich noch einmal intensiviert. Um dieser Asymmetrie zu begegnen, braucht es kollektives Handeln. Alyssa Loh in der Taz. Und noch ein Interview. Michael Hesse führt es in der Frankfurter Rundschau mit Wolfram Eilenberger, der im Verlag Klett-Cotta gerade die Philosophie der Gegenwart veröffentlicht hat und mit selbiger MFR-Gespräch gar nicht zimperlich umgeht. Die Philosophie hat in den letzten 50 Jahren im Zeichen der analytischen Philosophie jede Form von Weisheit weit von sich gestoßen. Ein zweiter großer Verlust ist die Austreibung des Biografischen aus dem Philosophieren. Stattdessen konstruiert man geltungshungrige Niemandsworte und veranstaltet Begriffsspiele darum, wer recht hat. Die Austreibung der Weisheit und die Austreibung des Biografischen, das sind zwei entscheidende Selbstverkürzungen, beide nicht zum Vorteil der Philosophie. Und das war's, fast. Wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie, wir schließen an Tagen wie diesen gern mit einem Tipp fürs Wochenende, den wir im Wortlaut einer Überschrift vortragen. Und dieses Mal bietet sich ein FR-Titel an. Er lautet: Versau dir dein Karma nicht.
Arno Orzesek mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren.